Man kocht, man rührt, man kocht, man rührt. Und wenn man die Dinger probiert, dann sind die blöden Körner immer noch nicht weich. Und so ging es mit der Vorbereitung dieser Predigt. Ich habe gekocht und gerührt und die Körner, die sind einfach nicht weich geworden. Mir ging es noch nie so zäh mit einer Predigtvorbereitung. Und ich glaube, ich bin noch nie so komisch hier vorne gestanden wie heute Morgen. Mit irgendwie, ich weiß nicht, nicht ganz fertig gekochtem Reis. Und jetzt bin ich einfach mal da. So, ich höre ab und zu mal eine Predigt von Bill Johnson. Und bei Bill Johnson fällt mir auf, der fängt fast jede Predigt mit einer witzigen Geschichte an. Vielleicht um die Menschen aufzulockern, um die Lachmuskeln zu aktivieren. Und ja, gestern war unsere Julia da und es lässt sich nicht mehr verleugnen, dass die ein Baby bekommt. Und die haben Nachbarn und da ist der Kleinste 4. Und immer wenn er sie sieht, fragt er sie, ja, ist das Baby denn immer noch nicht geschlüpft? Aber du hast doch schon so einen dicken Bauch. Und dann sagt sie, ja, aber der wird noch dicker. Und Ali stand er wohl so vor ihr und heute hat man ja so andere Schlangerschlafklamotten als zu der Zeit, als wir noch so Säcke anhatten. Und sie hat ein enges T-Shirt angehabt und eine Jogginghose, wo vorne einfach so Ösen rausgeguckt haben. Und dann steht er so vor ihr und sagt, aber ich sehe schon die Augen. So. Erstes Bild bitte. Ich glaube, ich habe es an. Ja. Habt ihr es? Ah, super. Willi hat letzte Woche gepredigt. Doch, es geht. Ich habe es an. Machst du es? Okay, so weitermachen. Also gut. Willi hat letzte Woche über dieses Thema gepredigt, aufeinander zugehen. Wenn wir so zur Tür reinkommen und im Foyer stehen, da ist so ein ganz tolles Brett, wo ja unsere Losung, oder nicht unsere Losung, sondern unsere Vision für die Gemeinde draufsteht. Und wir haben die letzten Wochen ja meistens jetzt über die Gemeindevision gepredigt und ein Thema ist eben aufeinander zugehen. Und ich mache heute den zweiten Teil. Willi hat so unter anderem ein paar Punkte angebracht, wie sieht uns Gott und wie sehen uns die Menschen? Und ich möchte heute darauf eingehen, wie sehe ich die anderen im Blick von Kultur der Ehre. Warum geht es nicht? Jetzt geht's. Ah ja, okay. Das will ich auch nicht. Das da. Gut. Im Griechischen steht für Ehre, stehen da zwei Wörter. Das eine ist Time, das heißt Wert oder Ansehen. Und das andere heißt Doxa und es steht für Herrlichkeit, was eben auf Gott bezogen ist. Und ich möchte aber jetzt auf das andere eingehen, Wert und Ansehen. In der Bibel steht, Ehre dem Ehre gebührt. Und wir wissen, wenn uns ein Bürgermeister gegenübersteht oder ein Minister gegenübersteht oder ein Richter vor uns steht, dem bringen wir schon ein entsprechendes Ansehen entgegen. Und früher war es auch so, dass Ärzte, Lehrer, Polizisten und so weiter, die hatten einfach ein gewisses Ansehen. Und das kippt die letzten Jahre immer mehr. Viele haben keinen Respekt mehr vor Respektspersonen. Ja, es ist irgendwie eine andere Kultur eingekehrt, nicht alle, aber doch so, man hört es immer öfter, es ist kein Respekt mehr und es ist kein Ansehen mehr der Personen, die eigentlich ein Amt bekleiden, ja, die einfach eine Autorität haben, die was zu sagen haben und auch eine Verantwortung tragen. Die werden teilweise ganz schön angegangen. Und man hört in den Medien öfter, dass auch der Ton untereinander schärfer wird. Man bekommt es mit über die sozialen Medien. Es wird öfter auch mal kommuniziert, dass einfach die Meinungsverbreitung schärfer wird. Und das wissen wir alle, was da einfach so teilweise rübergebracht wird an Meinungsäußerung. Menschen werden niedergemacht und meine Meinung ist die oberste und was du sagst, ist ein Blödsinn. Und das zieht sich sogar bis in die christlichen Kreise. Ich habe kürzlich in einer christlichen Zeitschrift, die wir abonniert haben, ein Statement gelesen von den Redakteuren oder ja, denen, die da verantwortlich sind. Und die schreiben das auch, dass sie feststellen, dass E-Mails oder auch Leserbriefe, die ich auch immer lese, und ich finde es auch interessant und spannend, dass die teilweise echt schärfer wurden. Dass das nicht mehr so eine mit nur Achtung oder mit nur Liebe ankommt, sondern wirklich teilweise richtig reingebrettert wird. Und wenn ich die Leserbriefe lese, da denke ich schon manchmal, das hätte man auch ein bisschen freundlicher ausdrücken können. Und das, ja, es nimmt so ein bisschen Überhand, dass der Ton schärfer wird. Aber was sagt die Bibel? Wie sollen wir miteinander umgehen? Und ich habe da einen Übertitel drüber gestellt, die Kultur der Ehre. Ich weiß nicht, wer von euch damals dabei war, das ist schon etliche Jahre her. Da hatten wir aus Duisburg ein Team unter der Leitung von Martin Spreer. Und er hat zweimal so Einheiten über Wochenenden gemacht. Und sein Grundthema war die Kultur der Ehre. Einander achten, einander ehren, weil Gott uns liebt, achtet und ehrt. Ich weiß nicht, wer es noch weiß. Und ich weiß noch, oder ich weiß, dass es bei vielen auch sowas verändert hat in unserem Blick, in unseren Herzen, in unserer Haltung. Es hat bei uns was ausgelöst und es hat sich auch was verändert. Und ich möchte einfach mal da so ein bisschen drauf eingehen. Ich habe absichtlich dieses Bild gewählt. Ich finde, es passt ganz gut. Wir stehen oder sitzen oft so auf unserer Plattform, auf unserer Insel, auf unserer Sichtinsel, auf unserer Meinungsinsel und der andere sitzt woanders. Die sehen ja noch recht fröhlich aus und die scheinen ja auch miteinander zu kommunizieren, aber da ist eine Brücke. Und einer muss sich jetzt entscheiden, ob er über die Brücke geht, auf den anderen zu, ein bisschen dichter ran vielleicht. Genau. Okay. Und meine Grundlage für heute Morgen ist Johannes 13, 34 bis 35. Als Jesus so das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern gehalten hat, Judas im Begriff war, ihn zu verraten, hat er noch mit seinen Jüngern gesprochen und er hat unter anderem eins gesagt: Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ist schon eine Herausforderung, oder? Wir haben gestern einen ultimativen Satz gehört. Man kann sich doch auch gut verstehen, wenn man keinen Kontakt miteinander hat. Ja, dann verstehe ich mich mit allen. Wir haben so gelacht, weil das in sich sowas von der Logik hat. Wir alle leben in irgendwelcher Form von Gemeinschaft. Zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Großfamilie, im Verein, in der Gemeinde, im Team, wo auch immer. Wir haben immer mit Menschen zu tun. Und das, ich glaube, da sage ich nichts Neues. Da, wo wir miteinander zu tun haben, es ist eine Herausforderung. Das kann total schön sein und es ist auch sehr schön, aber es kann auch eine dicke Herausforderung sein, weil eben der eine steht auf seiner Insel und der andere steht auf der anderen Insel. Und wir sind so unterschiedlich, wie es wahrscheinlich einfach nicht unterschiedlicher geht. Wir ticken einfach nicht gleich. Und manchmal fällt es uns leichter miteinander, trotzdem eine gute Gemeinschaft zu haben, aber Ellen hat es vorhin schon gesagt, man kommt manchmal mit seiner Liebe und mit seinem Miteinander an die absolute Grenze. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die vielleicht sehr schräg drauf sind, die vielleicht eine Haltung haben, die ich noch nie so gesehen habe, die Meinungen haben, wo ich denke, okay, kann man auch so sehen, oder die einfach biestig sind, kratzbürstig sind, bitter sind, austeilen oder sehr verletzbar sind. Manchmal, wir haben ja auch mit Menschen zu tun, die sehr verletzt sind, die sind auch sehr empfindlich und man muss sie behandeln wie ein rohes Ei. Das macht es nicht einfach und das erfordert schon was. Aber Jesus setzt das einfach voraus. Er sagt, wir sollen einander lieben, so wie er uns geliebt hat. Mal Hand aufs Herz. So wie er uns liebt, schaffe ich das nicht. Aber er ist in uns. Der Geist Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Die letzten Jahrzehnte konnte man hören, beobachten, die waren oft in der Christenheit geprägt von, ich sage jetzt mal, konfessioneller Trennung. Ach, du bist evangelisch. Ach, du bist katholisch. Oh, du gehst zu den Baptisten. Und der ist Pfingstler. Oh, weia. Ich bin vor ein paar Jahren eingeladen worden in einen Frauengebetskreis, der sich aus verschiedenen Konfessionen zusammengesetzt hat. Und ich kann euch sagen, es war nicht ganz einfach. Wir haben relativ lang gebraucht, um innerlich auf den Nenner zu kommen. Wir haben uns gut verstanden, aber es war ganz offensichtlich, dass nicht jeder mit der Denke der anderen klargekommen ist. Und diese Schubladen, die waren teilweise doch offen. Obwohl wir bestimmt jeder hat gedacht, ich bin total offen jedem gegenüber. Aber wir haben gemerkt, oh, der denkt aber sehr pfingstlich oder der denkt aber sehr kirchlich. Und es hat wirklich eine Weile gedauert. Mittlerweile sind wir nur noch zu viert. Sind nicht alle ausgestiegen, weil sie nicht konnten, sondern weil es oft auch zeitlich nicht mehr geklappt hat. Und wir haben uns jetzt richtig gefunden. Wir beten füreinander, wir beten für die Gemeinden und wir beten auch für die Einheiten der Konfessionen. Ich sage jetzt mal der Kirchen in Ehingen, der Christen in Ehingen, aus dem ist es entstanden. Und wir haben uns gefunden, wir haben uns sowas von schätzen gelernt. Und es ist nicht mehr relevant, ob jetzt jemand zu den Methodisten oder in die evangelische Kirche geht oder ob jetzt jemand wie ich aus der Arche kommt. Und einmal, das ist auch schon ein paar Jahre her, als wir diesen Kreis dann so verlassen haben, dreht sich eine Frau um und die ist in Ulm in einer evangelisch-methodistischen Gemeinde, eine ganz tolle Frau, und die sagt zu mir, weißt du, ich mag dich. Als die Person, die mich eingeladen hat, gesagt hat, sie würde gern die Frau vom Pastor aus der Arche einladen, dann hat sie gedacht, oh weia, eine Pastorenfrau und dann kommt sie auch noch aus dem charismatischen Bereich, das kann ja lustig werden. Die hat ein komisches Bild gehabt und dann kamst du und dann kam ich und ich war wohl irgendwie so ganz anders wie das, was sie bis dahin gedacht hat, wie eine Pastorenfrau mit charismatischem Hintergrund zu sein hat. Und wie gesagt, wir haben uns gefunden und es ist kein Thema mehr, wo wir herkommen. Und genau die Frau hat auch bei einem Treffen mal gesagt, sie hatten in der Gemeinde auch einen ziemlichen Stress. Und sie sagt, ich bin dahin gekommen, es ist mir egal mittlerweile, wer woher kommt und was er vielleicht für theologische Neigungen hat. Mir ist wichtig, wir folgen Jesus, Jesus liebt uns, wir lieben Jesus und es geht darum, dass Menschen gerettet werden. Und alles andere ist für mich nicht mehr wichtig. Und ich habe innerlich den Hut gezogen, weil ich bei mir gemerkt habe, ich habe da auch noch meine Schubladen offen. Wenn Jesus sagt, liebt euch einander, liebt einander, da gibt es auch ganz viele Bibelstellen mit achten, ehren, Geduld haben, Nachsicht üben, achtet einander, geht freundlich miteinander um. Wie ist Jesus mit uns umgegangen oder wie ist Jesus damals mit den Menschen umgegangen, habe ich mich so gefragt, wie ist denn er mit den Menschen umgegangen? Er hat sie abgeholt, dort, wo sie waren. Wenn wir die Bibel und diese Geschichten so lesen, dann stelle ich immer wieder fest, er ist auf jeden persönlich eingegangen. Natürlich hatte er einen Vorteil. Er war mit Gott verbunden und er hat durchgeblickt, wo kommt der andere her. Er hat gewusst, dass die Frau, die samaritische Frau am Jakobsbrunnen, dass sie nach Liebe sucht, dass sie mit 5 Männern Beziehungen hatte und keiner davon war ihr eigener. Es hat sie ja gewusst. Aber er ist nicht aufgestanden und hat gesagt, du, so geht das gar nicht und obobob. Sondern er hat ihr das gesagt. Aber er hat sie nicht zerdonnert, sondern er hat ihr was Besseres dafür angeboten. Er hat ihr sein Wasser angeboten, seine Liebe angeboten. Und sie hat es verstanden und hat es angenommen. Bei ihr hat sich da was bewegt. Er ist ihr auf Augenhöhe begegnet und er hat sie da abgeholt, wo sie war. Wahrscheinlich zutiefst verletzt, zutiefst suchend. Ich weiß nicht, ob sie Schuldgefühle hatte. Wahrscheinlich, sie wusste sicher, dass es nicht okay ist, was sie da macht. Aber letztlich hat sie gesucht. Sie hat ja was gesucht. Und ich weiß nicht, wie kaputt sie schon war. Aber er hat ihr was gegeben. Genau das, was sie gebraucht hat. Oder der Zöllner, ich glaube Zachäus heißt er, der kleine Mann. Das erzählt man gerne in den Kinderstunden von dem kleinen Mann, der auf dem Baum hockt und mal guckt, wer dieser Jesus so ist. Und Jesus spricht ihn an, holt ihn runter und er geht bei ihm ins Haus, sagt, ich komme heute zu dir. Und da hat sich was verändert. Er hat auch gewusst, wer er ist. Er hätte ihm erstmal den Rost runterkratzen können und sagen, hey du, was du mit den Leuten machst und wie du die abzockst und Reichtum ansammelst auf Kosten von, das geht so gar nicht. Er hat es andersrum gemacht. Er hat ihn geachtet, er hat ihn erstmal geehrt, das war eine Ehre, dass Jesus zu ihm ins Haus gekommen ist und sich hat bewirten lassen von ihm. Er hat ihn erstmal gesehen, wie er ist und er hat ihn so genommen. Und er hat selber kapiert, okay, ich gebe alles zurück, mehrfach zurück, was ich eingenommen habe, was mir eigentlich nicht gehört. Jesus ist immer den Leuten auf Augenhöhe begegnet. Er hat sie geehrt, geliebt, geachtet. Er hat schon auch mal, ich denke, er ist auch mal scharf geworden mit den Pharisäern und den Zöllnern. Mit denen hat er ziemlich Tacheles geredet. Und ja, er hatte ihr Bestes im Sinn. Sein Augenmerk war nicht in erster Linie, wie kann ich den verändern, wie biege ich den zurecht, dass er so ist, dass er ins christliche Schema passt. Was kann ich tun damit? Sondern er hatte immer einen Blick der Liebe. Er hat immer das Beste für den Menschen im Sinn gehabt. Egal wo sie herkamen, er wollte immer, dass sie gerettet werden, dass sie mal im Himmel sind, dass sie in ihre Berufung kommen, dass sie heil werden, dass sie wiederhergestellt sind, dass sie Wahrheit erkennen. Das war sein Hauptanliegen. Er wollte sie an sein Herz ziehen. Er hat 3 Jahre lang mit einem ganz unterschiedlichen Trupp gelebt, mit Männern, die seine Jünger waren, und die waren auch nicht alle gleich. Da waren Petrus und der war ziemlich aufbrausend. Das war so ein Choleriker, würden wir heute sagen. Und den hat er auch genommen und ist mit ihm klargekommen. Da waren auch noch ganz andere Männer dabei. Und er hat auch gewusst, der Judas wird ihn eines Tages verraten. Und da war eine Basis. Er hat sie gelehrt und sie haben sich zu ihm hingezogen gefühlt. Sie haben gewusst, da ist was anders bei dem. Und wir werden geliebt. Johannes ist als sein Lieblingsjünger bekannt, der sich an seine Brust gelegt hat. Das war sein Lieblingsplatz an seiner Brust, sich von ihm lieben zu lassen, seinen Herzschlag zu hören. Da gehört schon was dazu, finde ich so. Also ich würde mich nicht bei jedem Mann sowieso nicht, aber ich glaube auch nicht jeder Mann legt sich an die Brust von einem anderen. Da war was, da war eine Grundlage. Und er hat sich selber aufgegeben. Sein Ansinnen war nicht, was kommt für mich dabei raus? Was kann ich dabei einstecken? Kann ich das rüberwachsen lassen, was mir wichtig ist, was ich an Erkenntnis habe? Wie kann ich das an den Mann oder die Frau bringen? Er hat sich selber nicht in den Mittelpunkt gestellt, sondern er hat den anderen gesehen. Er hat sich selber total zurückgenommen, obwohl er Gott ist, nicht nur war, sondern ist. Und alle Macht hat und alle Autorität hat. Er hat sich selber zurückgenommen für uns und es hat bis in den Tod. Und ich muss zugeben, dass es mir heute nach so langer Zeit immer noch nicht bis in den tiefsten Winkel meines Herzens gerutscht ist, was das heißt, dass jemand bereit ist, für mich zu sterben. Wenn Willi, angenommen, es kommt eine Situation, in der ich in Gefahr bin und er wird sich für mich hingeben, ich glaube, dann hätte das, oder eine andere Person, dann hat es was. Das macht was mit einem. Das schnippst du nicht bloß so weg. Aber wir sind oft schon so, ja, wir kennen das schon so lange und manchmal geht es ein bisschen an uns vorbei. Wir sind manchmal da schon so ein bisschen abgebrüht. Also mir geht es wirklich so und es macht was mit mir. Ich will das eigentlich gar nicht. Ich möchte ein Herz dafür bekommen. Ich möchte sehen können, so wie Ellen gesagt, oder diese Lieder heute. Ich möchte deine Liebe sehen. Ich möchte wissen, wer du bist. Ich möchte spüren und ich glaube, das brauchen wir auch. Und ja, ich habe mir dann so Gedanken gemacht, wie gesagt, ich habe in diesem Reis gekocht, ich habe ihn gedreht und ich habe ihn gekocht und gedreht und gewendet und habe an diesen Körnern genagt und habe gedacht, wie mache ich das? Wir sind herausgefordert manchmal miteinander. Und es fängt oft im kleinsten Bereich zu zweit schon an. Das muss jetzt kein Ehepartner sein, das kann eine Freundin sein, das kann ein Elternteil sein, das kann ein Mitschüler sein oder der Chef oder mein Kollege. Da ist es manchmal schon schwierig, miteinander klarzukommen. Gerade unsere Julia, die erzählt immer wieder, die arbeitet in einer Bücherei und die haben einen ziemlich interessanten Chef und der wird immer interessanter, je älter der wird immer schwieriger und der Umgang mit ihm wird immer schwieriger. Die wissen manchmal nicht mehr, wie sie mit ihm umgehen sollen und das ist schon eine Herausforderung und da stehen viele von uns drin, oft tagtäglich. Wie gehe ich mit dem Menschen um? Und ich habe mir so Gedanken gemacht, was mir hilft in letzter Zeit, ich habe vor ein paar Wochen ja mal über diese In seinen Armen gepredigt von Brennan Manning und diesen Satz auch an die Wand geknallt, sage ich mal, definiere dich radikal als einen Menschen, der von Gott geliebt ist. Und ich muss sagen, der macht immer noch was mit mir, dieser Satz. Und mittlerweile geht es mir so, dass dort, wo Menschen sind, die ich als schwierig empfinde, die nicht so einfach zu handeln sind, mit denen es einfach nicht so einfach ist, andere finden mich vielleicht komisch und unmöglich, denen geht es ja auch so. Das ist ja immer eine doppelte Sache. Was hilft mir? Zu wissen, dass ich geliebt bin, aber jeder Mensch auf dieser Welt, der allerschlimmste Diktator, der schrecklichste Chef, ist von Gott geliebt. Ich glaube, das vergessen wir manchmal. Viele Dinge machen uns Mühe und die machen uns auch zu Recht Mühe. Gott ist nicht einverstanden mit vielen Dingen, die Menschen tun. Und er liebt sie trotzdem. Jesus hat sich sogar hingegeben, er ist ans Kreuz gegangen, ist dafür gestorben und er hat es schon immer gewusst, dass das passiert. Das ist ja schon, ja, das ist auch so eine Geschichte vor Anbeginn der Welt, steht in der Bibel. Und Gott hat immer gewusst, er muss seinen Sohn für uns hergeben. Jeder Mensch auf dieser Welt, und wenn er noch so komisch ist, jeder Rechtsradikale, jeder Hooligan, jeder, ja, wie auch immer, was man manchmal so im Fernsehen sieht oder auch in den Nachrichten, oder der eine oder andere hat von uns vielleicht tatsächlich auch Kontakt zu Menschen, die heftig drauf sind. Wir leben in unserer Paradiesblase, wir haben das nicht in diesem Ausmaß, aber diese Menschen sind von Gott geliebt. Ob ich das will oder nicht. Aber genauso wie Gott mich anschaut, schaut er jeden anderen Menschen an. Und wir haben eine Grundlage. Wir sind alle seine Kinder. Wir, also wir, die wir uns für ihn entschieden haben, wir sind alle seine Kinder, seine geliebten Kinder. Und wir sind seine Jünger. Da, wo wir stehen, so wie wir sind, so wo wir herkommen, nicht jeder hat den gleichen Hintergrund. Ich habe manchmal leicht zu reden, weil ich einen relativ heilen Hintergrund habe. Ich kenne das nicht mit Ablehnung. Ich kenne das nicht mit ständiger Schuldzuweisung. Ich kenne das nicht mit Kälte oder mit Unfreiheit. Ich kenne es nicht. Ich hatte einen guten Hintergrund. Ich habe auch meine Probleme gehabt, natürlich. Aber ich hatte trotzdem einen gesunden Hintergrund. Und ich kann nicht meinen Hintergrund auf andere projizieren, die woanders herkommen. Die nur Schläge, nur Ablehnung, nur Kälte, nur vielleicht sogar Hass in ihrem Leben erlebt haben. Und jeder ist von Gott gleich geliebt. Und jeder oder Gott will immer das Beste für jeden, für absolut jeden von uns. Und wenn ich durch diese Brille schaue, sehe ich manche schon mal anders. Ich weiß nicht, warum Julias Chef so ist, aber der hat einen Hintergrund. Der muss, irgendwas hat er erlebt oder er muss sich profilieren, er muss wer sein. Er hat einen Hintergrund und er ist von Gott geliebt. Peter Dobson hat bezüglich Trump wohl mal zu Willi gesagt, man muss ihn nicht mögen, aber Gott gebraucht ihn. Und so ist es bei vielen Menschen. Wir haben nicht zu allen den gleichen Zug, aber sie sind geliebt. Denn eben diese Jahreslosung habe ich nochmal rausgenommen. Wir haben ja ein paar Mal auch über Barmherzigkeit gepredigt. Seid barmherzig zueinander, wie Gott zu euch barmherzig ist. Wir sind oft nicht barmherzig. Und ich kenne auch Situationen, die kommen fast wöchentlich manchmal vor. Du kriegst irgendwas mit, es wird irgendwas kommuniziert. Und du bist innerlich so am Kochen und es brodelt und du regst dich auf und denkst, boah, wie kann der bloß? Als wir so drüber gesprochen haben, sagt Willi zu mir, das habe ich noch nie gehört, ich war nicht in der Bundeswehr, aber bei der Bundeswehr ist es wohl so, dass du 24 Stunden warten musst, bevor du eine Beschwerde einlegst. Das ist eine weise Entscheidung, weil im ersten Moment kocht der Mensch über. Und du brodelst raus deine ganzen Empfindungen und knallst du auf den Tisch. Und der hat. Das kann manchmal 2 Stunden später schon ganz anders sein. Lass die Sonne nicht untergehen über euren Zorn, bevor ihr ins Bett geht. Es macht Sinn, manchmal einfach zu warten, zu ruhen, drüber nachzudenken, die Dinge sacken zu lassen und ein bisschen damit zu beschäftigen. Und dann sehen die Dinge manchmal schon ganz anders aus. Barmherzigkeit, Geduld, Nachsicht. Wenn ich was verbockt habe, und ich habe auch manchmal was verbockt, also wir hatten auch Zeiten, wo Willi dann, oder wo ich mich bei Willi entschuldigen musste oder auch mal bei den Kindern entschuldigen musste. Und ich war dankbar, wenn ich diese Vergebung bekommen habe. Es ist unangenehm, damit leben zu müssen, wenn der andere mir ewig was nachhält. Und immer wieder, du hast aber damals und weißt du noch und bah, oder tagelang nicht mit mir spricht oder so. Das macht was mit mir, das ist schmerzhaft, das ist demütigend, das entwürdigt mich ein Stück weit. Und ich erwarte das von anderen auch, ich erhoffe mir das von anderen. Und ich will bereit sein, ich tue mir da auch nicht so schwer in der Regel, ich bin relativ, also wenn ich schon mal hochgehe, was eh schon nicht oft vorkommt, aber innerlich gehe ich manchmal hoch und mir fällt es auch nicht so schwer. Aber ich habe vielleicht auch noch nie so die krassesten Sachen erlebt, dass jemand mein Kind umgebracht hat oder meinen Mann angegriffen oder mein Haus abgebrannt oder so. Und ich hoffe auch nicht, dass wir das jemals erleben müssen. Aber ich möchte in dem, wo ich lebe, möchte ich nachsichtig sein können, möchte auch Geduld haben. Nicht, wir alle sind nicht von heute auf morgen fertig. Wir sind alle in den Händen Gottes und werden bearbeitet wie Ton. Es gibt ja immer so den Satz, er liebt uns, wie wir sind, aber er lässt uns nicht so. Und das ist auch gut so. Wir alle brauchen Veränderung, wir brauchen Heilung, wir brauchen Erneuerung in unserem Denken. Und das passiert aber nicht von heute auf morgen. Und manchmal gibt es das Gefühl, da tut sich gar nichts. Aber das glaube ich nicht. Es sei denn, ich mache zu und ich mache nicht mit. Ich muss nicht mitmachen. Gott lässt meinen Willen ausstehen. Aber manchmal gibt es so Zeiten, da hat man das Gefühl, es passiert nichts. Aber ich glaube, in den meisten Fällen passiert eben doch was. Wenn wir dann danach mal Monate vielleicht danach gucken, stellen wir fest, ah, bei mir hat sich doch was verändert. Ich bin da weicher geworden oder der andere hat sich verändert. Die Güte. Und dann gibt es noch einen praktischen Punkt. In der Bibel steht, wem Weisheit mangelt, der bitte darum. Manchmal kommt man wirklich total an seine Grenzen. Und man weiß nicht, wie gehe ich mit der oder der Situation um. Und da ist mir eine nette Geschichte eingefallen. Der David Ludwig hat mal über die 2 Bäume im Paradies gepredigt von Esther Baumann. Das ist eine Mitarbeiterin von der Monika Flach von Kingdom Impact, wo die Heike ist. Und die beschreibt eine Begebenheit aus ihrem Leben. Sie hat sie ist vollzeitlich dort, arbeitet dort und hat mit einer jungen Frau in einer WG zusammen gewohnt. Und sie haben einen Putzplan aufgestellt. In dieser Woche bist du dran, in der nächsten bin ich dran. Und die Esther, die ist sehr strukturiert und sehr tippitoppi und bei ihr läuft es und sie ist einfach, sie macht es. Und sie ist, will einfach Ordnung und sauber haben. Aber ihre Mitbewohnerin hat das Ganze wohl nicht so eng gesehen. Da ist einfach mal eine Woche vergangen, da war null geputzt. Und vielleicht dann noch eine Woche, wo wieder nichts geputzt war. Und dann hat sie sich aufgeregt und dachte, boah, was machst du doch? Und hat drüber gebetet. Was mache ich denn da jetzt? Und dann hat Gott zu ihr gesagt, einmal hat er zu ihr gesagt, mach's einfach selber. Und das nächste Mal hat er gesagt, erinnere sie doch bitte noch mal an ihre Aufgabe. Und so hat sie das durchgezogen. Die haben dann sicher auch mal, weiß ich nicht mehr genau, aber ein klärendes Gespräch gehabt. Aber sie ist mal so und mal so damit umgegangen. Und dann hängt es natürlich auch von unserem Typ ab. Ich bin jemand, ich schluck lieber. Mir fällt es extrem schwer, jemanden zu sagen, kommt schon vor, auch in der Familie, du könntest du bitte mal darauf achten oder so. Aber mir fällt es insgesamt sehr, sehr schwer, ich mache es lieber selber. Ja, niemand auf den Schlips treten, ist nicht gesund, ist auch nicht gesund, weder für einen gesund noch für mich gesund. Ich muss das richtig üben, dann eben auch mal den Mund aufzumachen. Und andere, die haben ihr Herz auf der Zunge, die wettern dann rein, du hast schon wieder nicht geputzt, wir hatten doch eine Vereinbarung, jetzt mach doch mal. Da erfordert es eben manchmal auch Weisheit, und das sind ja vielleicht noch Kleinigkeiten, manchmal geht es ja noch um ganz andere Sachen. Da brauchen wir manchmal einfach Weisheit. Wie handle ich in dem Fall? Und da dürfen wir auch drum beten. Und manchmal müssen wir auch klare Ansagen machen. Es gibt eben unterschiedliche Situationen und manchmal auch Menschen, die uns auf den Fuß treten, die uns zu nahe kommen, die fordernd sind oder die vielleicht auch in einem Ton oder manche Aussagen einfach bringen, die eher verletzend sind als ermutigend. Und da darf ich dann auch mal sagen, du stopp, können wir die Emotionen jetzt erstmal runterfahren? Wenn es nicht klappt, treffen wir uns vielleicht nochmal und dann reden wir nochmal. Und ich unterbreche das Ganze und sage, du, denk doch bitte mal drüber nach, du möchtest auch nicht, dass ich in so einem Ton mit dir rede. Können wir bitte in einem normalen Ton miteinander reden, die Dinge auf den Tisch legen? Du sagst, was du denkst und ich sage, was ich denke. Oder warum ich so handle oder rede. Wir müssen manchmal auch klare Ansagen machen. Das dürfen wir in der Liebe. Ich glaube, das müssen wir oft auch. Wie gesagt, mir fällt es extrem schwer. Ich lasse es lieber und ich mache die Dinge dann oft lieber selber. Und je nachdem, wie wir geneigt sind. Aber die Grundlage ist einfach die Liebe. Kann ich den anderen als geliebten Menschen sehen, der gleich geliebt ist von Gott wie ich, der die gleiche Handreichung bekommt von Jesus wie ich, der die gleiche Vergebung bekommt, der die gleichen Chancen bekommt wie ich? Kann ich das? Ist nicht immer einfach, ich weiß, es ist echt eine Herausforderung. Und manchmal fetzt es halt auch mal. Dann braucht es halt mal wieder einen Neuanfang oder eine Entschuldigung und wir sind alle Menschen. Und manchmal kochen auch unsere Gefühle einfach über und wir reagieren. Aber wenn ich ein bisschen einen Blick dafür habe, woher kommt der andere, wo ich Verständnis bekommen habe, so in den letzten Jahren, ich konnte immer Menschen nicht so ganz verstehen, wenn ich im Auto unterwegs war und ich habe einen Fehler gemacht, ich habe jemanden die Vorfahrt genommen und ich sehe schon, wie der kocht und tobt und mich am liebsten rausziehen würde, habe ich manchmal echt auch, hatte ich auch eine Wut und habe gedacht, sag mal, machst du nie was falsch? Aber ich bin in Situationen gekommen, da war ich so unter Strom, so gestresst, so genervt und dann nimmt mir noch einer einen Parkplatz weg oder der nimmt mir noch die Vorfahrt und dann bin ich auch übergekocht innerlich. Natürlich hätte ich keinen rausgezogen, aber ich bin immer wieder auch selber in die Situation gekommen und das, was ich mir zugestehe, darf ich anderen auch zugestehen. Es gibt Situationen, es gibt Lebenssituationen, die sind so überfordernd, dass ein anderer manchmal einfach nicht mehr kann als heulen oder zu schreien oder zu toben. Natürlich kann man auch eine Grundhaltung haben, wo man immer explodiert und immer tobt, das ist nicht gesund. Aber auch da muss ich manchmal echt Buße tun und sagen, okay, Herr, Entschuldigung, dass ich mich über den aufgeregt habe, wer weiß, was der gerade erlebt hat oder unter welchem Druck der steht. Das macht es hilfreich. Einfach zu sehen, dass wir oft im gleichen Boot sitzen, der eine vorne und der andere hinten. Und der eine muss vielleicht gerade kräftig rudern und der andere darf vielleicht mal eine Zeit nur mitfahren. Aber Jesus meint es mit uns allen gleich. Und ja, dort, wo es uns fehlt, an diesem Blick, an dieser Liebe, dürfen wir darum beten, dass auch wir von Gott berührt werden. Ich glaube, das ist so die Grundlage, selbst einfach auch von dieser Liebe berührt zu werden. Nicht nur das Wissen im Kopf, sondern auch berührt zu werden. Ja, es zu erleben. Man muss Glauben auch erleben können und da darf man auch drum beten, da wo es uns mangelt. Und ich möchte uns einfach ermutigen. Es geht um die Liebe. Und die kann man nicht rauspressen, aber wir dürfen auch ehrlich sein und zu Gott sagen, du, ich habe mit dem oder dem Probleme oder mit dort habe ich ein Problem, mir zieht schon alles zusammen, wenn ich weiß, ich muss morgen zur Arbeit gehen und mein Kollege ist einfach so krass drauf oder so. Wir dürfen drum beten und ich glaube, das sind Gebete, die Jesus gern erhört und er berührt uns gern. Da dürfen wir uns aufmachen. Okay, ich habe fertig.